Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
And I learned so much about coronavirus. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better and maybe I'm immune, I don't know.
Just don't be afraid of the way I'm breathing. Maybe I'm immune, it's okay to go out for a ride with others trapped inside. Maybe you're immune to the lies my doctors tell you.
The fact of the matter is that he's doing really well.
Das ist das kleine Ständchen, das der britische Late-Night-Talker James Corden zur Corona-Erkrankung Donald Trumps eingefallen ist. Maybe I'm immune. Das waren übrigens auch die Worte Trumps, nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte.
And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know.
Derselbe Donald Trump, von dem diese Worte sind.
We have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody.
America will again and soon be open for business. This is going to be a very bad 2 and maybe even 3 weeks. So with the masks, it's going to be really a voluntary thing. You don't have to do it. I'm choosing not to do it. Everything's going to be in very good shape very soon. We're going to be in very good shape very soon.
This is going to go away without a vaccine. It's going to go away and we're not going to see it again.
The job we've done is incredible.
Er ist also positiv getestet worden und obwohl es ihm nach eigenen Angaben wieder besser geht, so gut, dass er den Wahlkampf sofort wieder aufnehmen möchte, wollen wir auf die letzte Woche schauen. Es ist nämlich faszinierend, wie sich einer der brillantesten politischen Entfesselungskünstler, Donald Trump, auch jetzt wieder versucht, aus dieser unglaublich misslichen Lage zu befreien. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum genau diese Lage zu einer nie dagewesenen Krise in den USA führen könnte. Und ja, eine nie dagewesene Krise sind große Worte, ich weiß.
The fact of the matter is that he's doing really well.
Wie bereits erwähnt, es scheint Donald Trump wieder besser zu gehen. In einem seiner Tweets schrieb er sogar, dass er sich derzeit so gut fühle, wie seit gut 20 Jahren nicht mehr. Es klang fast so, als könne er eine Corona-Infektion eigentlich nur empfehlen. Ich habe heute gleich zwei großartige Gesprächspartner. US-Korrespondent Ralf Neukirch, er arbeitet für den Spiegel aus Washington und mit ihm spreche ich über diese Krankheitsinszenierung, die letzte Woche den US-Amerikanern serviert wurde. Und außerdem spreche ich mit einem absoluten Kenner der US-Politik, der kürzlich aus Washington nach Berlin zurückgekehrt ist und sich nach eigenen Angaben durchaus Sorgen um die USA macht.
Mein Name ist Markus Keim, ich arbeite bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und Aufgabe der Stiftung ist es, die Bundesregierung und den Bundestag in allen außenpolitischen Fragen zu beraten.
Ralf, fangen wir mit dir an. Ende letzter Woche platzte plötzlich diese Bombe.
This is CNN Tonight. I'm Don Lemon. Here is our breaking news. It is big breaking news.
First of all, breaking news. Donald Trump has contracted coronavirus.
The President of the United States and the First Lady have both tested positive for the coronavirus.
Ralf, das war genau der Präsident, der über Monate das Tragen von Masken nicht ernst genommen hat, der Reporter lächerlich machte, weil sie Masken trugen, der seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden belächelte, weil er große Wahlkampfauftritte vermied. Und das war der Präsident, dessen Anwalt Rudy Giuliani auch noch nach der Erkrankung Trumps zu den Amerikanern im Fernsehen sagte:
I don't wear masks as much as probably I should. And I haven't gotten COVID either. And a lot of people on both sides of that.
I mean,
what they claim is science is nonsense.
Also, Ralf, was genau ging dir durch den Kopf, als du die Nachricht gehört hast? Und bedenke bitte, es läuft gerade das Band und ich würde gerne deine Antwort verwenden.
Okay, das ist ein wichtiger Unterschied. Also ich dachte, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein, weil es ist ja immer so, jedes Mal, alle sprachen über diese Debatte Trump gegen Biden und wie schrecklich das alles war und wie der Trump sich aufgeführt hat und dass das gar nicht geht. Und Trump schafft es ja jedes Mal, wieder irgendwas aus dem Hut zu zaubern, was dann von der aktuellen Debatte ablenkt und auf ein neues Thema führt. Dass er so weit gehen würde, die eigene Corona-Infektion dann als Ablenkung aus dem Hut zu ziehen, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Also ich muss sagen, ich war wirklich, also mir ging eher für eine Sekunde durch den Kopf, wobei ich das dann auch sofort verworfen habe, ob es vielleicht gar nicht stimmt, ob das so ein Stunt war, um jetzt von seinen Problemen abzulenken. Dagegen sprach aber so viel, dass ich das dann, dass ich den Gedanken dann nicht weiter verfolgt habe. Es ist ja kein Wunder, dass es Trump getroffen hat. Es hätte ihn natürlich auch treffen können, wenn er sich an alles gehalten hätte, was die Experten ihm raten. Aber dass jemand, der so gut wie nie Maske trägt, der keinen Abstand von anderen Leuten hält, der große Veranstaltungen abhält, wo viele Leute auf engem Raum zusammen sind, dass der sich irgendwann infiziert, die Chance ist relativ groß. Also es gab natürlich sofort kein anderes Thema mehr. Also im Grunde die ganze Politik stand still. Das einzige Thema war nur noch Trump und seine Erkrankung. Und es gab ja genug andere Themen, von der Debatte bis zur Ernennung dieser neuen Richterin am Supreme Court bis, na gut, Corona kam natürlich wieder in den Fokus. Aber es gibt jedenfalls genug Themen hier, aber es gab nur noch eins. Und auch die Zeitungen haben im Grunde nur noch über ein Thema berichtet, was nachvollziehbar ist. Und im Grunde, das fand ich interessant, hat sich an diesem Thema dann aber eigentlich genau wieder das aufgebaut, was bei allen Themen an Trump beteiligt ist, stattfindet. Man muss erstmal herausfinden, was stimmt überhaupt? Was ist überhaupt die Wahrheit? Ist das so gewesen, wie Trump erzählt? Und daran gibt es ja erhebliche Zweifel. Und es ist ja in der Regel dann nicht nur Trump, sondern sein ganzes Umfeld, was lügt. Also sagen die Ärzte die Wahrheit. Und es stellt sich heraus, nee, die sagen nicht die volle Wahrheit. Sagt seine Sprecherin die Wahrheit, die sagt auch nicht die Wahrheit. Also all das, was hier seit 4 Jahren stattfindet, konnte man dann auch wieder an diesem Fall Trump mit Coronavirus infiziert durchexerzieren.
Also der Reihe nach. Die Sache spielte sich offenbar ungefähr so ab. Trump wird positiv getestet, kurz darauf wird er ins Krankenhaus gebracht und dann gibt es ein ziemliches Durcheinander, was seine Gesundheit angeht. Es heißt, dass es ihm gut geht, dann bekommt man mit aber, dass er experimentelle Antikörperbehandlung bekommt, was ein Zeichen dafür ist, dass es ihm eben nicht so gut geht. Das war alles ziemlich verwirrend, oder?
Ja, es war relativ schnell klar, dass die Version, die Trump und das Weiße Haus und am Anfang ja auch seine Ärzte verbreitet haben, dass die so nicht stimmen kann. Zum einen, weil Zeitungen hier, vor allen Dingen die New York Times, recherchiert hatten, dass er doch stärkere Symptome hatte als zunächst bekannt war. Es hieß ja leichtes Fieber und Heiserkeit und dann stellte sich aber raus, nichts leichtes Fieber, sondern sehr starkes Fieber. Er hat Sauerstoff bekommen und sein Blutsauerstofflevel war also deutlich unter dem, was es sein sollte. Hinzu kam, dass seine Ärzte das eine sagten, aber dann sein Stabschef mit Reportern gesprochen hat und denen was ganz anderes erzählt hat, nämlich gesagt hat, ja, da war schon eine Situation, die sehr ernst war und wo wir nicht wussten, wie es ihm geht. Also das ist alles nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also im Grunde wahrscheinlich, weil er gespürt hat, dass diese ganze, das ist nicht schlimmer als eine leichte Erkältung, nur man nicht wirklich ankam, dann doch versucht hat, ein etwas realistischeres Bild vom Präsidenten zu zeigen. Und dadurch wurde dieses ganze Narrativ, was Trump und seine Leute in die Welt gebracht hatten, nämlich der kommt da wunderbar durch und hat eigentlich keinerlei ernsthaften Symptome, das wurde dann völlig durcheinander gebracht. Also das war hier relativ schnell Konsens, dass es Trump deutlich schlechter geht, als die offizielle Version ist. Und all das, was du gerade auferzählt, dass diese ganzen Medikamente, die er bekommen hat, diese Steroide, also alles Sachen, die man niemandem gibt, der einfach nur leicht symptomatisch ist. Mal abgesehen davon, man schafft auch keinen ins Krankenhaus, der nur leichte Symptome hat. Selbst einen Präsidenten nicht. Die haben ja eine voll ausgestattete medizinische Abteilung da im Weißen Haus. Da hätte er ja auch bleiben können. Also all das deutet darauf hin, das war natürlich im Ernst, was ja auch kein Wunder ist. Ein Mann in seinem Alter, bei seinem Übergewicht, der ist einfach in einer hohen Risikogruppe. Und offensichtlich verläuft dann die Viruserkrankung bei einem Präsidenten eben auch nicht anders als bei einem ganz normalen Bürger. Und so war es bei Trump auch.
Nicht ganz so normal war, was nach seiner Einweisung und den ersten Untersuchungen passierte.
Trump hat trotz seiner Corona-Infektion seine Fans vor dem Krankenhaus besucht. Zwar im Auto und ohne direkten Kontakt zu seinen Anhängern, aber allein saß er nicht im Wagen.
That car ride potentially jeopardized the other people in that vehicle.
Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte zwar, die Fahrt sei vom medizinischen Team als sicher bewertet worden, aber Dr. James Phillips, ein behandelnder Arzt im Walter Reed Krankenhaus, kritisierte den Präsidenten scharf. Er nannte die Aktion völlig unnötig, sprach von Wahnsinn. Jede einzelne Person im Fahrzeug müsse jetzt für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Auf Befehl von Trump hätten sie ihr Leben für politisches Theater aufs Spiel gesetzt.
Ralf, kann man sagen, wie diese Fahrt bei den amerikanischen Wählern ankam?
Das kommt natürlich darauf an, wie man fragt. Ich würde mal sagen, bei 65% der Bevölkerung nicht gut. Also das war einfach ein völlig absurder Auftritt. Jeder wusste, der Mann ist krank. Der Mann gefährdet die Leute, die da mit ihm in dieser Limousine sind. Denn dass er nun Corona hat, wusste jeder. Das waren auch einfach alberne Bilder. Ein Präsident, der da eine Runde vorm Krankenhaus fährt, hinten in seinem Wagen sitzt und dann wieder ins Krankenhaus verfrachtet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei irgendjemandem gewirkt hat. Er hat dann diese Inszenierung ja noch selber übertroffen mit dem, was er dann kurz darauf gemacht hat.
Mit viel Pathos ist US-Präsident Donald Trump aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrt.
Ja, er hat sich dann von Marine One Hubschrauber zum Weißen Haus fliegen lassen, ist dann da ausgestiegen, hat seinen Anhängern zugewinkt, ist die Treppe zum Weißen Haus, also er hätte auch einen ganz normalen Eingang ohne Treppen nehmen können, ist aber dann die höchste Treppe, die man nehmen kann, um ins Weiße Haus zu gelangen, hochgegangen, hat sich dann, das war glaube ich der Höhepunkt, umgedreht, seine Maske vom Gesicht gerissen, was keine gute Idee war, weil man dann gesehen hat, dass er schwer geatmet hat, also offensichtlich hat ihn das sehr angestrengt, diese Treppe da hochzugehen, und er schien dann später noch einmal auf dem Balkon, um den Menschen zuzuwinken. Das ist hier, wie ich finde, in dem Fall völlig zu Recht mit Auftritten von Mussolini verglichen worden.
Schwer zu sagen, was Mussolini zu der dann folgenden Rede von Trump gesagt hätte. Was Ärzte und Gesundheitsexperten davon hielten, ist, glaube ich, ziemlich klar. Die meisten waren entsetzt.
Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House. I got back a day ago from Walter Reed Medical Center. I spent 4 days there. And within a very short period of time, they gave me Regeneron. It's called Regeneron. And other things too, but I think this was the key. But they gave me Regeneron. And it was like unbelievable. I felt good immediately. I felt as good 3 days ago as I do now. And if you're in the hospital and you're feeling really bad, you're going to get better. You're going to get better really fast. Okay? I call that a cure. So I want to get these things done. So we have to get them done. We have to get them approved. I want to get them to the hospitals where people are feeling badly. That's much more important to me than the vaccine. It's a cure. For me, I walked in. I didn't feel good. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital. And that's what I want for everybody. I want everybody to be given the same treatment as your president. You're going to get better. You're going to get better fast, just like I did. So again, a blessing in disguise.
Die Erkrankung war also ein Segen Gottes für Donald Trump. Vielleicht zur Einordnung an dieser Stelle. Die Antikörperbehandlung, die Trump erhielt, ist nicht zugelassen. Nicht mal für eine Härtefallbehandlung. In den USA spricht man von Compassionate Use. Das Pharmaunternehmen, das diese Behandlung entwickelt hat, hat gerade mal eine Studie mit rund 270 Probanden vorgelegt. Die Daten sind noch nicht unabhängig bestätigt worden. Das Medikament ist somit de facto nicht verfügbar für Normalsterbliche. Außerdem bekam Donald Trump noch eine ganze Reihe anderer Medikamente. Es ist also somit gar nicht klar, was ihm geholfen hat. Ralf, Trump sagt praktisch, das Virus sei besiegt. Es gäbe ein Medikament, was offensichtlich falsch ist. Man hätte ja auch denken können, dass Trump einen Sinneswandel durchmacht und dass er sagt, okay, ich habe verstanden, wie gefährlich dieses Virus ist und wir müssen es ernst nehmen. Stattdessen erklärt eine Sprecherin des Weißen Hauses, dass das doch toll sei, dass Donald Trump diese Erkrankung jetzt durchlebt habe, denn nun wisse er, wovon er spricht.
Na, ich glaube, er ist der Meinung, er muss jetzt seinen Corona-Kurs durchhalten. Jetzt irgendwie auf eine andere Linie umzuschwenken, würde ihm keiner mehr glauben. Da hat er vielleicht auch nicht ganz Unrecht. Er wollte eigentlich das Thema Corona ja jetzt aus dem Wahlkampf völlig raus haben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man selbst erkrankt ist. Was er jetzt versucht, ist den Leuten das zu sagen, was er ihnen in der einen oder anderen Form im Grunde die letzten Monate ja immer gesagt hat. Macht euch keine Sorgen, so schlimm ist das alles nicht. Das kann man in den Griff kriegen, dieses Virus. Und dieses mit dem Gottesgeschenk und ich weiß das jetzt und ich kenne dieses Virus jetzt, soll einfach dazu dienen, das, was er eben die ganze Zeit schon gesagt hat, jetzt mit Expertentum zu unterfüttern. So, ich habe es jetzt selbst durchlaufen. Ich weiß, es ist nicht schön, aber wenn ihr stark seid, ihr kommt da durch. Habt keine Angst davor, das kann man überstehen. Es ist natürlich völlig absurd, wenn man sich überlegt, was Trump gerade für eine medizinische Behandlung bekommen hat und was der Durchschnittsamerikaner für Möglichkeiten im amerikanischen Gesundheitssystem hat. Er hat ja nicht mehr viele Optionen. Also ein Präsident, der die ganze Zeit sagt, das Virus ist im Grunde weg und das macht uns keine Probleme mehr und dann selber erkrankt, ist objektiv in einer schwierigen Situation im Wahlkampf. Und er hat offensichtlich das Gefühl, das Einzige, was ihm jetzt bleibt, ist zu sagen, Leute, ich hab's durchlaufen, so schlimm ist es nicht, lasst euer Leben davon nicht dominieren, wir kommen da durch.
Glauben Amerikaner, was er da sagt, was ein verheerendes Zeichen wäre? Oder sagen sich vielmehr viele, ach, das ist Donald Trump, den muss man nicht so ernst nehmen?
Also ich glaube, es ist leider eher Ersteres, also verheerendes Zeichen, denn es gibt ja immer noch genug Leute hier, die tatsächlich der Meinung sind, ist alles nicht so wild und braucht man sich nicht. Und jetzt sagt selbst der Präsident und selbst wenn das Chris, wir haben jetzt ein Medikament, damit bekommt man es in den Griff, was zum jetzigen Zeitpunkt ja einfach nicht stimmt. Also diese Antivirenbehandlung ist vielversprechend, aber ob die jetzt für jeden geeignet ist und wann die zur Verfügung steht vor allem, das ist ja alles noch komplett offen. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein verheerendes Signal. Ich war in den letzten 10 Tagen, bin ich im Land rumgereist, habe auch viel mit Trump-Anhängern gesprochen und es gibt da im Grunde 2 Gruppen von. Das eine ist die, die ihn gut finden, die aber wissen, er erzählt Unsinn, was Corona angeht und die selber Masken tragen, die Social Distancing betreiben, die sich die Hände waschen. Das würde ich sagen, sind ungefähr die Hälfte der Trump-Anhänger und die andere Hälfte, die alles glaubt, was der Präsident sagt und die jetzt auch glaubt, das Virus ist kein Problem. Und das sind natürlich die, die dann auch glauben, wenn er sagt, ist nicht so schlimm, es gibt ja ein Heilmittel. Und das sind die, die dann maßgeblich dafür mitsorgen, dass das Virus hier weiterverbreitet wird.
Ralf, lass uns kurz noch über Umfragen sprechen. Die scheinen ja über Monate mittlerweile relativ konstant gewesen zu sein. Biden immer ein paar Prozentpunkte vor Trump. Wie ist die Lage derzeit?
In den letzten 1-2 Wochen haben die sich doch nicht dramatisch, aber doch verändert und zwar zugunsten von Biden. Also selbst in so wichtigen Swing States wie Pennsylvania, Arizona, Florida scheint er jetzt doch deutlich vorne zu liegen. Mein Gefühl ist, wenn jetzt nicht noch was ganz Dramatisches passiert, der Biden kompletten Aussetzer hat in einer der nächsten Debatten oder ein Krieg beginnt, was weiß ich, also ein ganz dramatisches Ereignis, dann kann Trump diese Wahl eigentlich nicht mehr gewinnen. Die Frage ist aber nicht, gewinnt er die Wahl oder nicht, sondern was passiert nach der Wahl? Trump muss diese Wahl nicht gewinnen, um Präsident zu bleiben. Das ist das Problem. Es gibt für ihn Möglichkeiten, das auf anderem Wege zu tun. Und er wird diese Möglichkeiten alle ausnutzen. Und ich glaube, das ist im Moment die entscheidende Frage.
Das ist relativ starker Tobak. Wie kommst du darauf?
Ich war diese Woche nochmal in Georgia, privat eigentlich, habe da aber noch so einen Resttermin gehabt, und zwar das Treffen mit so einem Führer einer kleinen Miliz da. Und der sagte mir im Grunde auch, also es ist völlig klar, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, gewinnt Trump mit einem Erdrutschsieg. Und wenn am Wahlabend Biden als Sieger dasteht oder später, dann ist das Wahlbetrug und dann werden wir mobil machen. Und das werden wir einfach nicht hinnehmen. Und das ist so, und das hat er gesagt. Und das ist so, ein Teil des Landes geht davon aus, entweder Trump gewinnt oder es war Betrug und da müssen wir Widerstand leisten. So wird es kommen. Wie heftig dieser Widerstand ausfällt und was genau dann passieren wird, wird man sehen. Aber wie gesagt, die entscheidenden Tage und Wochen, die sind anders als sonst nicht vor, sondern nach der Wahl.
Ich begrüße jetzt Dr. Markus Keim, Politikberater bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er war gerade in den USA und berät unter anderem die Bundesregierung in Fragen der Außenpolitik. Herr Dr. Keim, können Sie nachvollziehen, dass Beobachter in den USA einen bewaffneten Konflikt rund um die US-Wahlen im November nicht kategorisch ausschließen.
Absolut, ich würde ihm sofort zustimmen. Und wir haben die Gewalt ja schon gesehen in den letzten Wochen, jetzt über den Sommer. Und vor allen Dingen weniger denke ich dabei an diese Gewalt, die von staatlichen Autoritäten ausgeht, also Stichwort Polizeigewalt, das ist nochmal ein anderes Feld, sondern eigentlich ein Phänomen, was wir in der Politikwissenschaft aus Bürgerkriegsländern kennen, nämlich die nichtstaatliche Gewaltakteure, also Milizen, Privatpersonen, die einfach mit einem Gewehr durch die Straßen ziehen, organisieren sich dann als Miliz und fühlen sich dann von politischen Protagonisten, vor allem vom Präsidenten zum Teil ermutigt durch seine Tweets, das Feld zu betreten und den politischen Gegner zumindest zu bedrohen, zu drangsalieren und gegebenenfalls zu verletzen oder sogar zu töten.
Derzeit laufen im amerikanischen Fernsehen ja wirklich seltsame Werbeclips, zum Beispiel dieser hier.
A mask can say a lot about the person who wears it. But even more about the person who doesn't.
Ist das nicht wirklich seltsam, dass das Tragen einer Maske so politisiert worden ist?
Also man kann relativ gut die Politisierung dadurch illustrieren, wenn man eine Karte der USA nimmt und die politische Farbe der Gouverneure zum Kriterium heranzieht. Also sind es republikanische Gouverneure oder demokratische Gouverneure und dann die Fallzahlen von März bis Juni drauflegt. Dann hat man, glaube ich, eine starke Korrelation zwischen demokratischen Gouverneuren, die in weiten Teilen Maskenpflicht sehr frühzeitig verfügt haben, und republikanischen Gouverneuren, die vergleichsweise spät eine Maskenpflicht verfügt haben. Und dann sind die, dann korrelieren die Fallzahlen dementsprechend. Und damit kann man diese Politisierung deutlich zeigen. Ich will es vielleicht mit der Anekdote erzählen. Ich habe in Maryland gewohnt, gerade außerhalb von Washington, etwas nördlich. Da ist die Maskenpflicht eingeführt worden für Supermärkte, für Hotels, für Schulen und anderes mehr Ende März. Im Juni bin ich in den Südstaaten gewesen. Und in North Carolina las ich in einem Hotel einen Hinweis, dass die Maskenpflicht eingeführt worden sei von der Hotelleitung. Das war der 25. Juni, 3 Monate später. Und das illustriert genau den Punkt, auf den ich hinaus will, sozusagen. Die Maskenpflicht und der Umgang mit der Maske ist eine Metapher geworden für die Frage von Freiheit. Lasse ich mir von der Regierung meine Freiheit nehmen, in Anführungsstrichen? Lasse ich mir vom Staat in Anführungsstrichen diktieren, wie ich mich zu verhalten habe. Und die Bruchlinie läuft nicht zwischen den USA und Europa, sondern die Bruchlinie läuft quer durch die USA.
Würden Sie sagen, dass man sich derzeit Sorgen um die Demokratie in den USA machen muss?
Also ich finde, man muss sich um die USA Sorgen machen, weil ich kein Indiz dafür finde, dass diese Spaltung des Landes zurückgedreht wird oder innehält. Und das macht mir Sorgen. Wenn man nur auf die Institutionen schaut, in einer mittel- und langfristigen Perspektive mache ich mir wenig Sorgen. Nehmen wir doch mal für einen Moment, dass das Repräsentantenhaus am 3. November bei den Demokraten bleibt mit einer Mehrheit und der Senat fallen würde an die Demokraten. Dann haben wir ein starkes Korrektiv, was welchen Präsidenten auch immer wieder zügeln könnte, da könnte man auch eine zweite Amtszeit mit Donald Trump gegebenenfalls regulativ überleben. Gleiches würde ich unter anderem auch angeben für den Supreme Court. Trotz der Tatsache, dass der Präsident 2 Richter mittlerweile besetzt hat, im Begriffe ist, die 3. Richterin zu besetzen, hat gerade das letzte Jahr des Supreme Court nochmal gezeigt, dass die Gleichung, dass der Präsident Richter einsetzen würde oder ernennen würde und dass dann willfährige Marionetten sind, dass es nicht so aufgeht. Es gibt 4 große Urteile des Supreme Court vom Juni, die Schläge in das Gesicht des amerikanischen Präsidenten gewesen sind. Unter anderem eben ein Urteil, was erlaubt, dem Staatsanwalt von New York Zugriff auf Unterlagen, auf Steuerunterlagen des Präsidenten zu nehmen. Also auch der Supreme Court beschränkt den Präsidenten, zügelt ihn, engt ihn ein. Ob sich das in 20, 50 Jahren anders entwickeln wird, das sei mal dahingestellt. Aber viel eklatanter finde ich das, was Sie angesprochen haben, die Bereitschaft in einer polarisierten Gesellschaft, den Diskurs nicht mehr nur mit Argumenten zu führen, sondern am Ende des Tages mit Waffengewalt zu führen. Und dieses Spielen mit Waffengewalt, diese Privatisierung von Waffengewalt im politischen Diskurs, das treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. Und ob es einen geregelten Machtübergang am 3. November geben wird, oder vielmehr im Januar 21, das bleibt abzuwarten. Nur ich glaube, der Präsident meines Erachtens reflektiert gar nicht über die Möglichkeiten, die ihm da zur Verfügung stehen. Also ist ja leicht gesagt, ich schaue mir das mal an, wie das werden wird und dann entscheide ich. Aber da gibt es ja doch gewisse Regularien.
Mhm. Aber Sie verstehen schon, dass man, wenn man als Hörer dieses Podcast vielleicht sich zum ersten Mal damit beschäftigt und sagt, Moment, wovon reden die eigentlich? Die reden davon, dass der amerikanische Präsident erstmal gucken muss, ob er tatsächlich bereit ist, wenn er abgewählt wird, die Macht weiterzugeben. Wenn man dieses Gespräch jetzt 4 Jahre zurückbeamen würde,
ist bizarr. Ja, und vor allen Dingen, es öffnet uns ja ein bisschen mal die Augen. Reisen bildet ja bekanntermaßen und dementsprechend die gedankliche Reise in ein anderes Land bildet ja auch, wie gut wir es in Deutschland haben, wo niemand im Zweifel ziehen wird, dass nach einer Wahlniederlage der Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin ordnungsgemäß mit einem geregelten Übergang das Bundeskanzleramt räumen wird. Da hat niemand Zweifel dran. Das hat Gerhard Schröder so gemacht, das hat Helmut Kohl so gemacht und auch Angela Merkel wird ordnungsgemäß, wir wissen nicht, wie die Wahl 2021 ausgeben wird, ihr Amt übergeben. Da haben wir überhaupt keine Zweifel. Und das markiert doch den Unterschied zur politischen Kultur der USA, wo wir mittlerweile berechtigte Zweifel haben. Wobei, ich will sagen, was mir fast mehr Sorgen macht, ist weniger sozusagen die rechtlich-technische Seite eines Machtübergangs. Also sagen, gibt es eine Art von Putsch? Sondern was mir viel stärkere Sorgen bereitet, ist die erkennbare, systematische Politik der Delegitimierung des Wahlvorgangs. Also das, was wir in den letzten Monaten über vielfältige Äußerungen des amerikanischen Präsidenten hören und auch sehen, dass er Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung des Wahlvorgangs sät. Stichwort Briefwahl, das sei die Eingangstür zu systematischem Betrug, den die Demokraten durchführen würden, befördern würden und von dem sie profitieren würden, wofür es überhaupt keine Indizien gibt. Und von daher könnte ich mir durchaus ein Szenario vorstellen oder halte das für sehr realistisch, dass der Präsident unmittelbar am Wahltag selber oder am 2. November Tweets herausschicken wird, wo er Zweifel am ordnungsgemäßen Wahlvorgang in einzelnen Wahllokalen oder Bundesstaaten sehen wird. Wir werden ohnehin sehr besondere Wahlen haben mit einer deutlich geringeren Zahl von Wahllokalen, mit einer wahrscheinlich sehr großen Zahl von Wählern, die Mobilisierung wirkt. Und dann stehen ja auch bestimmte technische Fragen im Raum. Also Stichwort, um 18 Uhr wird das Wahllokal zugemacht. Was machen wir mit den Leuten, die noch draußen stehen? Dürfen die wählen, ja oder nein? Was machen wir mit Briefwahlunterlagen, die nicht zum Stichtag angekommen sind, die aber regulär eingeworfen worden und abgestempelt worden sind? Zählen die auch, ja oder nein? Das ist ja bundesstaatlich sehr unterschiedlich geregelt, also Entschuldigung, in den Einzelstaaten sehr unterschiedlich geregelt. Und dann wäre es ein leichtes, einen Tweet abzusetzen, der da lauten könnte. Ich habe gehört, in einem Wahllokal in Florida ist es zu Unregelmäßigkeiten gekommen und ich ermutige meine Anhänger mal nach dem Rechten zu schauen.
Weißt du, das hat er ja schon getan. In der Präsidentschaftsdebatte hat er ja seine Anhänger aufgefordert, Wahlbeobachter zu sein.
Genau, das ist exakt der Punkt, den ich meine. Und wenn wir dann jetzt noch diese erkennbare Privatisierung von Gewalt in den USA hinzufügen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige selbsternannte Einzeltäter oder Milizen Wahllokale patrouillieren, gegebenenfalls stürmen, weil es heißt, es ist zur Wahlfälschung gekommen. Und dann gerät womöglich die eine oder andere Wahlurne in Brand oder das ganze Wahllokal. Und das ist ja Futter für diejenigen, die dann sagen werden, ja, guck mal, das ist doch nicht regulär gewesen. Und am Ende des Tages muss das oberste Gericht über den Ausgang der Wahl entscheiden. Das heißt, das wäre eigentlich mal ein Albtraum-Szenario, dass wir alle am 4. November hier in Deutschland wach werden, die Nachrichten anmachen und denken, jetzt haben wir einen Sieger und wir werden keinen haben, sondern es wird ein hängendes Verfahren geben, was hier letztlich juristisch ausgetragen werden muss mit ungeahnten, auch politischen Folgen für die weitere Polarisierung des Landes.
Naja, glauben Sie denn wirklich, dass Donald Trump am 4. November sagt, okay, der Bessere soll gewinnen, ich habe die Wahl verloren, herzlichen Glückwunsch, Joe Biden?
Ich sehe das Bild nicht vor mir. Ich sehe das Bild wirklich nicht vor mir.
Also, ich stelle die Frage häufiger und ehrlich gesagt sagen alle das, was Sie sagen, dass Ihnen eigentlich dieses Szenario, das ja ein Albtraum-Szenario ist, relativ realistisch erscheint. Weil man darf ja nicht vergessen, dass Donald Trump, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht sagt, was er denkt und was er machen wird. Was würde es bedeuten, wenn Donald Trump gewinnt für die internationale Politik, für Deutschland, für Europa?
Also es hat ja einige Präsidenten in der amerikanischen Geschichte gegeben, auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit, deren zweite Amtszeit besser ausgefallen ist als die erste, die gemäßigter aufgetreten sind, die aus unserer Sicht multilateraler aufgetreten sind. Ich denke vor allen Dingen an Ronald Reagan, dessen zweite Amtszeit geprägt war von dem Ende des Ost-West-Konfliktes, großen Rüstungskontrollvereinbarungen. Er hat sozusagen
Reykjavik,
genau, INF-Vertrag, alles das, was wir beim Amtsantritt von Ronald Reagan nie erwartet hätten. Und auch George W. Bush, man mag über ihn denken, was man will, muss man auch konstatieren, zweite Amtszeit deutlich moderater, deutlich, wenn man so will, europäischer als die erste Amtszeit. Dafür sehe ich bei Donald Trump überhaupt keine Indizien. Zumindest gibt es nichts, was das nahelegen würde oder aufgrund dessen man darauf schließen könnte. Von daher erwarte ich so ein bisschen mehr more of the same. Dieses America First wird sich weiter fortsetzen. Welche konkreten Ausformungen das nehmen würde, also ob Donald Trump formell aus der NATO austritt, das ist, kann man nicht prognostizieren. Wie es im Verhältnis mit China weitergeht, also ob der amerikanisch-chinesische Handelsstreit weitere Ausformungen annimmt, das ist schwer zu prognostizieren. Es gibt ja nicht mehr viele multilaterale Vereinbarungen, aus denen die USA noch austreten könnten. Das ist ja bereits einmal erfolgt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie aus den Vereinten Nationen austreten, weil das immer noch ein Vehikel ihrer eigenen Macht ist. Aber ich glaube, so die Tonalität, der Mindset, das würde sich alles nicht ändern. Und wahrscheinlich würde der Präsident sehr ungezügelt auftreten.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinem Spiegelkollegen Ralf Neukirch in Washington und beim Politikberater Markus Keim der Stiftung Wissenschaft und Politik. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie auch jeden Donnerstag unseren Spiegel-Innenpolitik-Podcast Stimmenfang. Ihnen alles Gute. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.